Hallo, hier ist Finn.
Hallo, und hier ist Mandy.
Wir sind vom EEZ und wir machen heute unseren neuen Podcast Europa erklärt und beschäftigen uns in der ersten Folge mit Leitbildern der europäischen Integration.
Du lieber Himmel. Fang mal an gleich, Finn. Wir müssen das mal auseinanderdröseln, was denn im europäischen Sinne die Integration ist.
Also Integration ist natürlich so ein sperriger Fachbegriff, aber Integration ist ganz einfach, wenn man das aus dem Lateinischen übersetzt, bedeutet das Herstellung eines Ganzen. Und wenn man das jetzt auf Europa bezieht, kann man sich, wenn man an das Europa vor 50, 70 Jahren denkt, kann man sich vorstellen, dass es dann darum ging, sozusagen ein Ganzes herzustellen, in dem die Grenzen abgebaut werden und die Grenzen zwischen den einzelnen europäischen Gesellschaften schwinden zu lassen. Sprich, keine Grenzkontrollen, wenn ich von Deutschland nach Polen gehe, wenn ich von Deutschland nach Frankreich gehe oder dass ich in Frankreich und Deutschland mit der gleichen Währung bezahle, um europäische Integration ein bisschen bildlich lang zu erklären.
Das hast du schön gemacht. Ja, wenn wir vor allen Dingen davon ausgehen, nach 45, ne, da war einiges zu tun und einige Staaten haben sich ja da erst zusammengetan. Wir sind ja jetzt 2023 schon viel weiter in der Integration. Damals war natürlich die Motivation nochmal was ganz anderes, dass man keinen Krieg mehr wollte und dass man zusammenarbeiten wollte. Jetzt mit 23 europäischen Mitgliedstaaten sieht das Ganze schon ein bisschen in 2023 anders aus. Aber bleiben wir mal nochmal bei der Integration. Du hast den Podcast vorbereitet, inhaltlich auch vorbereitet, Finn.
Genau.
Und vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen. Was gehört denn noch alles mit dazu, wenn wir über europäische Integration sprechen?
Also was mir heute wichtig ist, ist, dass wir ein bisschen über die Leitbilder von europäischer Integration sprechen, weil ich finde, das ist sehr spannend, um Konflikte und Konfliktlinien, die es innerhalb der Europäischen Union und auch bei den Treffen in Brüssel des Öfteren gibt und die man vielleicht das eine oder andere Mal aus den Medien mitbekommt. Da gibt es nämlich zwei sehr wichtige so Leitbilder, wie europäische Integration funktionieren soll und wie sie voranschreiten soll. Und in der Europäischen Union mit 27 Mitgliedstaaten haben wir natürlich sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu, wie das Ganze vonstatten gehen soll.
Also alle gut zugehört und Ohren gespitzt. Wer sich dann immer fragt über die Berichte, in den Medien, wie das sein kann, dass Orban aus der Reihe tanzt oder was die Italiener machen oder die Franzosen oder wer auch immer. Das liegt natürlich begründet in den Leitbildern mit und die können einen eventuell ein bisschen das Hintergrundwissen mit vermitteln, warum das so ist und warum Entscheidungen gefällt werden oder auch nicht gefällt werden auf europäischer Ebene. Richtig?
Genau. Da gibt es einmal das Konzept von Mehrheitsentscheidungen und auf der anderen Seite den Pol von einstimmigen Entscheidungen. Da gibt es auch zwei Fachbegriffe für, da kommen wir später nochmal zu. Aber bei den Mehrheitsentscheidungen haben wir, wie dem Namen auch entspricht, eine Entscheidung, die mit der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten getroffen werden kann. Das heißt, eine einfache Mehrheit würde bedeuten, mehr als 50% der Mitgliedstaaten stimmen einem Beschluss zu und dann wird dieser Beschluss umgesetzt.
Heißt, bei 27 Mitgliedstaaten 14 reicht aus,
ja.
Ist die Mehrheit und wenn 14 Staaten sich zusammenraufen und sagen, so machen wir das, dann müssen die anderen 13 Staaten mitziehen.
Das wird im Fachbegriff supranational genannt. Das heißt, also ich finde, da kann man sich so als Eselsbrücke zu nehmen. Supra, das hört sich ja so ein bisschen nach über an und national sozusagen über den Nationalstaaten. Also es wird über die Ebene der Nationalstaaten eine Mehrheitsentscheidung getroffen. Das Spannende daran ist natürlich, also Staaten sind ja per se erst einmal unabhängig in ihren Entscheidungen. Das heißt, sie können frei entscheiden, was sie machen möchten. Wenn es aber Mehrheitsentscheidungen in der Europäischen Union gibt, dann müssen sich diese unabhängigen Staaten an die diese Mehrheitsentscheidung halten. Als Beispiel, wenn ein Beschluss getroffen wird und Deutschland würde dagegen stimmen, aber alle anderen Länder würden zustimmen, dann müsste Deutschland diesen Beschluss trotzdem umsetzen. Und das wäre dann ein Aufgeben der eigenen Souveränität. Die Souveränität bedeutet die staatliche Unabhängigkeit. Und das ist eins der Leitbilder der europäischen Integration.
Ja, aber wenn ich als Mitgliedstaat einen Antrag stelle und Mitglied werden, oder wenn ich als Staat einen Mitgliedsantrag stelle und bei der EU mitmachen möchte, dann weiß ich ja, wo welche Entscheidungen getroffen werden. Also, und wenn ich in einen Bereich mit reinkomme, wo Mehrheitsentscheidung gilt, dann muss ich das auch mittragen, richtig?
Das ist
da
richtig.
Tun sich aber viele schwer, ne?
Da
irgendwie denke ich,
schwer,
dass sie das im Laufe der Jahre alle vergessen haben, dass sie ja alle mal so einen Mitgliedsantrag gestellt haben. Das ist so, als wenn wir Mitglied im Verein werden möchten. Wir stellen einen Vereinsantrag, dass wir da Mitglied werden wollen. Und in den vergangenen 30 Jahren haben wir mal eben vergessen, dass ich nicht nur Rechte habe als Mitglied in dem Verein, sondern dass ich auch durchaus meine Pflichten habe, die ich erfüllen muss. Und dass mit Sicherheit auch die Mitgliederversammlung Entscheidungen trifft, die ich nicht so prickelnd finde und trotzdem mitentscheiden muss und mittragen muss vor allen Dingen. Gut, aber okay, supranational, was für ein Leitbild, wir sind ja gerade bei den Leitbildern, was für ein Leitbild hast du noch rausgesucht?
Das wäre dann das Gegenstück. Das wäre dann auch, wie du ja schon gesagt hast, wenn man der EU beitritt, gibt es bestimmte Bereiche, in denen es Mehrheitsentscheidungen gibt. Und da muss man sich dann natürlich dem unterwerfen, wenn man dann überstimmt wird als Staat in der Europäischen Union. Das ist aber nicht der Fall in einigen anderen Bereichen. Da gibt es nämlich einstimmige Entscheidungen. Da ist der Fachbegriff intergouvernemental. Als Eselsbrücke, also inter hört sich ja so ein bisschen an wie in und gouvernemental. Das kennt man vielleicht auch aus dem Englischen. Das heißt ja Regierung. Also zwischen den Regierungen muss ein Entschluss getroffen werden und jede einzelne Regierung muss dem zustimmen. Ansonsten wird dieser Beschluss nicht umgesetzt. Genau.
Hast du sehr gut erklärt. Also wir haben zwei Leitbilder, supranational, intergouvernemental. Machen wir mal weiter mit der europäischen Integration. Wir wissen, dass die Regierungschefs, wenn die sich treffen, dass es immer ein Hauen und Stechen gibt. Und wundern uns dann immer mal, wer welche Entscheidung trifft, warum irgendwas getroffen wird oder auch nicht. Jetzt wissen wir das. Entweder sie haben mehrstimmig entschieden oder einstimmig. Kommt immer auf das Inhalt, auf den Inhalt kommt es immer an. Richtig?
Ja. Also da gibt es verschiedene Kontroversen dann, wenn man sich bestimmte Bereiche anschaut, in denen einstimmig entschieden wird, dann gibt es da Staaten, die dann das auch für sich nutzen, indem man dann mehr betont die eigenen Interessen umsetzen kann.
Wollen wir mal ein bisschen für Verständnis sorgen, warum tun sich denn die Osteuropäer so schwer, bei einigen Entscheidungen die mitzutragen oder sich überstimmen zu lassen? Das ist ja auch aus der Geschichte raus, kommt das so ein bisschen mit ran.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, man kann da so ein bisschen die Erfahrung der Fremdbestimmtheit durch die Zeit des Kommunismus unter der Sowjetunion sehen, dass man nach dieser neuen Freiheit, die man nach der Wende bekommen hat, dass man auch sehr darauf bedacht ist, die zu behalten und nicht wieder herzugeben. Und daher kommt so ein bisschen diese manchmal wahrgenommene Blockadehaltung bei einstimmigen Abstimmungen.
Wir Deutschen haben damit keine Probleme? Wir sind es gewohnt, mit 16 Bundesländern immer Mehrheitsentscheidungen zu machen, oder was? Kommt einem jedenfalls so vor. Also wir haben weniger Angst davor, oder?
Ja, also man könnte bestimmt sagen, dass Deutschland als das größte Land in der Europäischen Union auch die größte Stimme hat oder mehr
das Einfluss. Jetzt müssen wir mal ganz korrekt sein. Das bevölkerungsreichste Land,
genau.
Das flächenmäßig größte ist Frankreich.
Ja.
In der EU.
In der EU, ja.
In Europa die Ukraine. kleine Feinheiten. Okay, warte, wo waren wir? Bei Deutschland?
Genau, und vielleicht könnte man daher sagen, dass Deutschland weniger abgeneigt ist gegenüber Mehrheitsentscheidungen. Dadurch, dass man mit der größten Bevölkerung innerhalb der EU, die ja von der Bundesregierung repräsentiert wird, dass man da sich besser durchsetzen kann gegenüber anderen Staaten und dementsprechend weniger Angst vor den Mehrheitsentscheidungen hat.
Okay, also für uns nicht so das Problem, manchmal. Für die Osteuropäer schon aus der Geschichte heraus. Sehr gut. Die Briten sind ganz und gar raus. Aber ich glaube, die waren mit den Entscheidungen sowieso nicht immer so einverstanden. Und die Briten haben die EU, glaube ich, auch mehr aus wirtschaftlichen Gründen bevorzugt.
Die Briten waren traditionell immer mehr auf wirtschaftliche Zusammenarbeit bedacht als auf politische. Und haben sich dementsprechend auch, wenn man das in die Leitbilder einsortieren möchte, mehr für einstimmige Entscheidungen eingesetzt, wo dann die Interessen jedes Staates sozusagen gewahrt werden, da ja es immer die Möglichkeit gibt, eine Entscheidung zu blockieren.
Ja, kommt auch nicht wirklich voran, wenn man das so sieht. Wenn du immer die Möglichkeit hast zu blockieren, wenn das ausreicht, also dann bleibst du einfach stehen. Okay. Leitbild haben wir mit erklärt und auch so ein bisschen Hintergrund, warum die Entscheidungen so gefallen sind, wie sie manchmal fallen. Was willst du noch mit reinbringen in Europa erklärt?
Wir haben noch ein Zitat von Adenauer und das Zitat verbildlicht recht gut, wie man sich die Zusammenarbeit und die Integration in Europa vorstellen kann. Ich lese das einmal vor. Man kann Europa nicht bauen, wie man ein Haus baut. Man bestellt so und so viel Beton, Sand, eiserne Träger und so weiter, hat einen Plan und fängt an zu arbeiten. Europa, das ist eher wie ein Baum, der wächst, der eine Schicht nach der anderen ansetzt, der aber nicht konstruiert werden kann.
Etwas Lebendiges ist Europa.
Ja.
Oder beziehungsweise die Europäische Union. Wir nutzen ja im Sprachgebrauch immer Europa, wenn wir über die Europäische Union sprechen. Auch da gibt es einen kleinen, feinen Unterschied. Ne? Nur mal als Hinweis, der Unterschied zwischen Europa und Europäische Union. Aber wir wollen mal nicht zu kleinteilig werden. Ja, also, wir wachsen.
Ich würde das so interpretieren, also wenn man ein Haus baut, macht man ja einen fertigen Plan, was man alles bauen will, wie und hat dann einen exakten Plan bestellt, alles, was man braucht. Aber das ist das, worauf Adenauer dann hindeutet. Wenn wir jetzt beim Anfang der Europäischen Union schon den ganzen Weg fertig hätten und dort direkt anfangen wollen, zum Beispiel mit der Euro-Einführung, dann hätte das Ganze höchstwahrscheinlich am Anfang nicht funktioniert. Und deshalb beschreibt er das dann als einen Baum, der sich weiterentwickelt und wächst.
Hat er sehr bildlich dargestellt.
Ja, da gibt es eine Möglichkeit bei den europäischen Verträgen, um vielleicht Blockadehaltungen zu umgehen. Und das nennt sich differenzierte Integration. Ein bisschen sperriger Begriff, aber wenn man das ganz einfach darstellen möchte, kann man auch sagen, dass eine Gruppe von EU-Mitgliedern in Eigenregie innerhalb dieser Gruppe voranschreitet, wo dann die anderen EU-Staaten aber noch nicht mitmachen müssen. Das heißt, die Staaten, die etwas Neues umsetzen möchten, können voranschreiten und die anderen Staaten, die dazu noch nicht bereit sind, können sich dann später anschließen.
Ja, Jean-Claude Juncker, der damalige EU-Kommissionspräsident, hatte da auch verschiedene Vorstellungen mit der weiteren europäischen Integration. Nichts anderes machen ja zum Beispiel die Euro-Länder. Im Euro sind ja, ja nicht alle EU-Länder mit drin. Und wenn es um Euro geht, sprechen auch nur die Euro-Länder über die wichtigen Sachen.
Dänemark, Schweden, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien haben jeweils noch ihre nationalen Währungen.
Ja.
Und bis auf Dänemark sind auch alle dazu verpflichtet, den Euro perspektivisch einzuführen. Aber das ist ein gutes Beispiel für differenzierte Integration, da noch nicht alle Staaten gleichzeitig dazu bereit waren, den Euro einzuführen und das dementsprechend schrittweise vorangeht.
Okay, gucken wir nochmal in die Verträge rein. Wir haben ja 2023 Feierlichkeiten. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen untergegangen. obwohl das mit einer der wichtigsten europäischen Verträge gewesen ist. Der Vertrag von Maastricht, der unter anderem den einheitlichen Binnenmarkt ermöglicht. Ne? Also, dass wir alle reisen können ohne Kontrollen und so weiter. Ich bin ein bisschen älter als du, ich kenne das noch, an der Grenze zu stehen. Aber du kennst es vielleicht auch im Zuge der Migrationskrise. Ist es ja auch dazu gekommen, dass die Grenzkontrollen wieder hochgefahren wurden. Ne? Jetzt diskutieren wir auch gerade wieder aktuell darüber. Aber eigentlich ist mit dem Vertrag von Maastricht das ad acta gelegt worden, 92 unterzeichnet, am 1. November 93 in Kraft getreten. Was sagen die Verträge zur europäischen Integration, zur Zusammenarbeit?
Also es gibt nach dem Vertrag von Lissabon, Artikel 20, gibt es die verstärkte Zusammenarbeit und das bedeutet, eine Teilgruppe von Staaten kann an einem Bereich enger kooperieren und das kam bisher aber nur dreimal zur Anwendung. Einmal Harmonisierung des Scheiderechtes und des Patentrechtes.
Das ist geregelt auf europäischer Ebene?
Ja.
Guck mal, wir können uns alle scheiden lassen, ist egal, wo wir sind.
Nur in 15 Mitgliedstaaten aktuell.
Oh.
Und die verbleibenden 12 haben daran noch nicht teilgenommen. Und das Patentrecht wurde auch harmonisiert in 25 Mitgliedstaaten. Und das ist dann eine Möglichkeit, voranzuschreiten in der Integration, ohne dass alle zur gleichen Zeit mitziehen müssen.
Und wir haben die Finanztransaktionssteuer, eigentlich seit 10 Jahren über. Aber Deutschland macht da noch nicht mit? Macht Deutschland da mit? Gute Frage, nächste Frage. Next question. Müssen wir gucken für unseren nächsten Podcast.
Was ich noch recht spannend fand, es gibt auch einen Kompromiss für den Abstimmungsmodus, was vielleicht so ein Kompromiss zwischen diesen beiden Leitbildern der Integration ist. Und das nennt sich qualifizierte Mehrheit. Das bedeutet, dass 55% der Mitgliedstaaten zustimmen. Und diese 55% der Staaten müssen dann 65% der Bevölkerung der EU repräsentieren. Und damit kann dann auch ein Beschluss verabschiedet werden und eine mögliche Blockade verhindert werden.
Also es reicht nicht aus, wenn die kleinen Länder Malta, die baltischen Staaten oder Luxemburg sich zusammenraufen und zwar 55% der Mitgliedstaaten präsentieren. Aber die haben nicht die Bevölkerung.
Das heißt, Deutschland und Frankreich und nehmen wir dann noch Spanien dazu, drei große bevölkerungsreiche Länder in der EU, die wären schwierig zu überstimmen.
Ja, die kriegen die Bevölkerung zusammen wohl, ne?
Ja.
Aber die drei Länder sind ja nicht 55% der Mitgliedstaaten, also da müssen schon noch andere mitmachen.
Ja, die müssen dann auch kleinere Staaten dann, um da die Staatenmehrheit auch zu erreichen.
Ein bisschen verzwickt, ne? Muss immer einer nebenbei sitzen und rechnen, ob das dann jetzt auch erfüllt ist. 55% der Mitgliedstaaten als erstes und mindestens 65% der EU-Bevölkerung. Da muss er auch rechnen.
Also ja.
Ne? Aber es wird angewandt.
Es wird angewandt, ja. Bei einigen Entscheidungen im Rat wird das angewandt. Da stellt sich dann natürlich die Frage, wo haben wir denn noch die Einstimmigkeit in der EU?
Ja.
Und das hat bestimmt der ein oder andere mitbekommen. In der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es immer noch Einstimmigkeit. Da wäre ein Beispiel aus der näheren Vergangenheit die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland. Da hat Viktor Orban nicht zugestimmt in den ersten Versuchen. Und am Ende für sich einen Kompromiss ausgehandelt. Das ging dabei um das Ölembargo und Viktor Orban hat dem Sanktionspaket nur zugestimmt, nachdem eine Ölpipeline, die nach Ungarn führt, von dem Embargo ausgenommen wurde.
Okay, also, aber Außen- und Sicherheitspolitik ist ja heutzutage sowieso eine wichtige Frage, ne? Wie will die Europäische Union ihre Außen- und Sicherheitspolitik gestalten? Ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, da gibt es auch einige Versuche, dass man dort jetzt eine Mehrheitsentscheidung einführt. Auch die Außenministerin Annalena Baerbock hat sich dafür eingesetzt. Momentan schaut es noch nicht danach aus. Das würde ja auch bedeuten, dass die Staaten eine eigene Kompetenz, also ihre Unabhängigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik abgeben würden und auf das europäische Level, also auf die europäische Ebene verschieben würden. Und dazu sind noch nicht alle Staaten bereit.
Welcher Staat gibt schon gerne seine Souveränität ab, ne? Obwohl ich glaube, die europäischen Staaten können nur eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik fahren. Wenn ich mir unsere deutsche Bundeswehr ansehe, sehe ich für uns Deutschland eher schwarz. Und ich glaube auch nicht, dass wir so kriegstüchtig sind, wie unser Verteidigungsminister das sich so vorstellt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man einfach mal Butter bei die Fische packen muss und überlegen muss, eine europäische Armee einzuführen für die Sicherheitspolitik der europäischen Mitgliedstaaten und, was da noch alles mit zusammenhängt. Was ist noch einstimmig? Ist ja nicht nur Außen- und Sicherheitspolitik.
Es ist noch Steuerfragen einstimmig. Das ist auch recht spannend.
Das Steuerrecht, ja.
Da wird es viele geben, die wissen, in Luxemburg kann man Steuern sparen, wenn Unternehmen dort sich anmelden. Und Luxemburg ist allgemein ein wenig bekannt als Steuerparadies. Und wenn man sich jetzt fragt, die sind ja in der Europäischen Union, wie kann denn das eigentlich möglich sein? Ja, das liegt daran, dass wir bei den Steuerfragen haben wir keine Einstimmigkeit.
Ja, aber Irland ja zum Beispiel auch, ne? Die sind ja mit den digitalen Riesen, Facebook ist da ansässig. Genau.
Jetzt habe ich mich versprochen, wir haben da Einstimmigkeit so rum. Das heißt, wenn da etwas verabschiedet werden soll und Irland und Luxemburg würden da viele Steuereinnahmen verlieren bei solchen Beschlüssen, dann können sie das, indem sie einfach Nein sagen, aufhalten. Ja. Und dann hat sich das Thema direkt erledigt.
Steuern, da will man nicht mit den Deutschen zusammenarbeiten, mit dem deutschen Steuersystem. Okay, was haben wir noch? Die Zulassungsprüfung und beziehungsweise die Zugänge zu Berufen ist auch einstimmig.
Ja, da kann man bestimmt auch Deutschland als Beispiel heranziehen. Wir haben ja recht strenge Bestimmungen auch für unsere Ausbildungsberufe. Und da ist die Zulassungsprüfung noch national und da gibt es noch keine Kooperation.
Okay, gut. Das haben wir für die europäische Integration.
Ja.
Was müsste man noch sagen? Was wäre noch mal so spannend, einige Beispiele als fürs Hintergrundwissen?
Die Erweiterung der Europäischen Union ist ja auch öfters Thema in den Nachrichten.
Ja, die Ukraine will mit den Verhandlungen beginnen. Wir haben den Westbalkan.
Und Moldau haben wir auch. Perspektivisch soll Georgien vielleicht beitreten.
Wird schwierig, ne?
Das wird vielleicht schwieriger werden, ja. Auf jeden Fall gibt es in diesem Bereich auch eine Einstimmigkeit. Das hat auch auf dem Westbalkan dafür gesorgt, dass einige Staaten dort, dass da der Beitrittsprozess verlangsamt wurde, weil nicht alle Staaten damit einverstanden waren.
Okay. Nicht alle europäischen Mitgliedstaaten wollten, dass die Westbalkanländer beitreten. So einfach. Ich bin ja mal gespannt, ob alle 27 europäischen Staaten wollen, dass die Ukraine beitritt.
Auch ein heikles Thema.
Lassen wir mal ein Fragezeichen dahinter, wie sich das entwickelt. In einem Jahr hören wir uns den Podcast an und werden mal gucken, ob wir schlauer sind dann.
Ja, das wird spannend sein, sich da mal die Fort- und Rückschritte anzuschauen.
Richtig. Haben wir noch was zu unseren Briten, die ja nun raus sind?
Da gibt es noch ein recht, meiner Meinung nach, spannendes Thema. Also, wenn wir mehr Mehrheitsentscheidungen in der Europäischen Union einführen, dann kann das ja auch mehrfach dazu kommen, dass die Interessen von bestimmten Staaten in Europa übergangen werden, weil sie von einer Mehrheit überstimmt werden.
Ja.
So, und wenn wir jetzt nach Großbritannien schauen, bevor sie ausgetreten sind, dann ist das den Briten tatsächlich mehrfach passiert, könnte man sagen.
Das ist denen bitter aufgestoßen, ne? Die wurden überstimmt mit Mehrheitsentscheidungen und mussten sich sozusagen den Festländern Kontinentaleuropa beugen. Und das kann ich mir vorstellen, ist den Briten ganz bitter aufgestoßen.
Ja, da gibt es ja auch diesen recht bekannten Slogan, Take Back Control. Ganz einfach übersetzt, sich die Kontrolle zurückholen. Und wenn man sich dann die Mehrheitsentscheidungen anschaut, dann kann man da natürlich eine Verbindung sehen, dass da Entscheidungen gegen britische Interessen umgesetzt wurden. Und das wurde nicht nur positiv aufgenommen.
In Großbritannien wurde das nicht nur positiv aufgenommen. Ne? Nun, so ist das, ne? Wenn ein paar Jahre vergangen sind, kann man immer mal zurückschauen und sich überlegen, ob es denn die richtige Entscheidung gewesen ist. Aktuell macht Großbritannien nicht den Eindruck, als wenn sie Take-Back-Control bei sich haben.
Das stimmt. Also viele von diesen Entscheidungen, die gegen britische Interessen sozusagen gingen, da ging es um Regulierung im Bankensektor. Und wie wir wissen oder viele wissen, die englische Hauptstadt London war ein riesiger Finanzmarktplatz.
Der Finanzmarkt.
Genau, im europäischen Binnenmarkt. Der wichtigste Finanzmarkt.
Ist wie immer noch innerhalb Europas ein wichtiger Finanzmarkt, aber bei Weitem nicht mehr so wie noch vor Jahren. Mhm. Ja.
Da haben die Briten einige Verluste hinnehmen müssen, nachdem sie den Binnenmarkt verlassen haben, da viele Banken auf den Zugang zum Binnenmarkt angewiesen sind.
Ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, ne? Man hat sich ja immer mal so gefragt, wie können die Briten so entscheiden? Abgesehen davon, dass jetzt im Allgemeinen immer so gesagt wird, die Jugend ist nicht zur Wahl gegangen. Apropos, wo wir gerade bei Jugend sind, machen wir einen Einspieler. Nächstes Jahr, 2024, am 9. Juni, 9.6. Europawahl. Alle jungen Leute ab 16 Jahre sind aufgerufen, daran teilzunehmen. Also, für Großbritannien wurde immer gesagt, die Jugend ist nicht zur Wahl gegangen. Kann ein Punkt gewesen sein, aber in der City of London, wenn man sich mal anguckt, wie die Wahlentscheidungen gewesen sind, die haben auch für den Verbleib der EU gestimmt, weil die sehr wohl erahnen konnten, was auf sie zukommt, wenn sie raus sind. Viele Briten außerhalb dieses Dunstkreises und außerhalb von London, ne, haben ja für den Ausstieg gestimmt. Die Fischer. Und jetzt wundern sie sich, dass es trotzdem nicht läuft, ne?
Ja, sie müssen sich ja auch an viele europäische Regulierungen halten, obwohl sie aus der EU raus sind. Weil die EU ja so bestimmt für Europa ist und die britische Insel bleibt natürlich in Europa letzten Endes. Und dementsprechend müssen sie sich da teilweise trotzdem noch europäischen Regulierungen unterwerfen.
Ja, sie wollen ja Handel machen, ne? Also ja. Eigentlich ist das auch ein gutes Beispiel dafür, mal zu erkennen, wie verzweigt und wie verzahnt der Handel überhaupt ist zwischen den Ländern, ne? Das ist wirklich... Ja. Immer wieder als Beispiel die Fischer, die Fischer, die Fischer, die Fischer.
Ein gutes Beispiel wäre dafür auch die britische Autoindustrie, die sehr viel Zulieferungsproduktion für den europäischen Binnenmarkt gemacht hat. Also viele Teile, die in Deutschland dann verbaut werden oder in anderen europäischen Ländern, kamen aus Großbritannien. Und die britische Automobilindustrie hat auch mit großer Mehrheit gegen den Brexit gestimmt, wurde aber letztlich überstimmt.
Ja, so ist es. Wir werden das Ganze mal weiter im Auge behalten, mal sehen, wie das so weiterläuft mit Großbritannien. Vielleicht stellen Sie ja irgendwann wieder mal einen Aufnahmeantrag. Ist immer mal das erste Mal, ne? An Brexit wollte oder konnte sich auch mal keiner vorstellen. War ja vorher auch überhaupt nicht geregelt. Ist ja erst mit dem Vertrag von Lissabon in irgendeiner Art und Weise geregelt worden. Komischerweise, nach dem Brexit ist kein anderes Land, also ich kann mir jetzt, wenn ich einmal durchgehe, ist nirgendwo, dass groß darüber diskutiert wird, dass man austreten möchte aus der Europäischen Union. Auch die Ungarn nicht. Also so sehr sie das auch blockieren und auch die Polen, komischerweise bleiben sie immer drin in der Europäischen Union. Also sie werden auch schon wissen, warum sie drin bleiben.
Sie wissen auf jeden Fall, wie sie da profitieren und was sie an der EU haben.
Das sehr auf gut. Jeden Fall. Ja, dann war es das heute mit unserem Podcast Europa erklärt. Die europäische Integration. Willst du noch mal kurz zusammenfassen?
Ja, also wir haben über die beiden Leitbilder gesprochen. Einmal die Mehrheitsentscheidungen und die einstimmigen Entscheidungen. Und ein bisschen versucht, anhand dessen die Konfliktlinien ein bisschen zu erklären. Wir haben ein bisschen über die verschiedenen Vorstellungen innerhalb Europa diskutiert und einmal die Möglichkeit von einer schrittweisen Integration einmal ein bisschen besprochen und
Beispiele genannt. Best Practice-Beispiele aus den anderen europäischen Ländern.
Genau, richtig. Ein bisschen aufgezeigt, in welchen Bereichen Einstimmigkeit und die verschiedenen Stimmvarianten zur Anwendung kommen.
Das zeigt auch gut, ne? Also ist super, dass wir mit europäischer Integration angefangen haben. Ist ja auch unser Name, ne? Europäisches Integrationszentrum Rostock. Also wir machen mit unserer Arbeit oder versuchen zumindest Aufklärungsarbeit zu leisten in diesem doch recht verzwickten Themenfeld. Richtig.
Ja, die EU ist ja auch bei weitem kein einfaches Thema und sehr komplex.
Richtig.
Und da gibt es sehr viel zu verstehen und nicht zu verstehen. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch helfen konnten, etwas mehr zu verstehen.
Deswegen solltet ihr unbedingt unseren Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren, abonnieren. Da wird die Reihe Europa erklärt auf jeden Fall weitergeführt. Finn wird weitere Punkte ausarbeiten und verständlich für uns aufarbeiten. Hast du schon einen Plan, was du als nächstes machen möchtest?
Als nächstes können wir uns mit der Europäischen Bürgerinitiative beschäftigen.
Oh ja.
Das ist ein spannendes Thema, um zu schauen, wie sich jeder einzelne Mensch in der Europäischen Union auch an den Entscheidungsprozessen und Gesetzgebungsprozessen beteiligen kann.
Europa ist ja so, oder die Europäische Union ist so undemokratisch und ich kann da überhaupt nichts machen. Stimmt ja gar nicht, wenn so eine Aussage mitgetroffen wird. Da gibt es schon noch die eine oder andere Möglichkeit. Und eine Möglichkeit ist die Europäische Bürgerinitiative. Und das wird dann das nächste Mal Thema sein. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, uns zu folgen in den sozialen Netzwerken. Das EIZ Rostock ist auf Facebook, X, Twitter.
Ehemalig Twitter.
Genau, zu finden auf Instagram und auch auf YouTube.
Folgt uns dort gerne und schaut bei uns vorbei, was wir für Veranstaltungen und für Informationen dort veröffentlichen. Und wir wünschen eine schöne Woche und
bis zum nächsten Mal.